Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Wow, das war ein richtig starkes Golfwochenende aus deutscher Sicht. Esther Henseleit gewinnt in Kenia auf der LET. Alexander Knappe gewinnt auf der Challenge Tour in Südafrika und auf der DP World Tour. Da landet Hurley Long auf Platz 3 und Marcel Siem und Max Kiefer auf dem geteilten 9. Platz. Und Desiree Wolf ist auch eine Siegerin. Die hat nämlich den Sieger der Waste Management Phoenix Open gestern korrekt prophezeit. Scotty Scheffler, und auch den haben wir heute natürlich dann noch als Thema in der Sendung hier bei Nur Golf. Erstmal Glückwunsch, Desiree.
Ja, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass eine Prognose von mir eintrifft.
Wer viele Prognosen stellt, muss auch irgendwann mal recht haben. Das ist einfach Wahrscheinlichkeit.
Das meinte ich damit. Es fühlt sich sehr blindes Huhn und Korn und so an, aber egal.
Stell dein Licht nicht unter den Scheffler.
Unter der Chef, oh wow, ja. Okay. Also eigentlich müssen wir jetzt aufhören, das besser wird es nicht.
Kann man nicht mehr toppen, hast recht. Wir haben auch alle wichtigen Fakten genannt, reicht eigentlich. Das war's, danke, tschüss.
Okay, tschüss.
Nein, wir wollen natürlich noch ausführlich auf Esther Henseleit eingehen und auch auf die anderen genannten. Wir beglückwünschen Esther erstmal zu ihrem zweiten Karrieresieg in Kenia, zu ihrem zweiten Karrieresieg auf der LET bei der Magical Kenya Open. Hat sie ihren Titel verteidigt. Einen Schlag hatte sie am Ende des Saisoneröffnungsturniers Vorsprung vor Marta Sanz Barrio aus Spanien und 4 vor Linnea Storm aus Schweden und 5 vor Sophie Hausmann. Die wollen wir als starke Vierte natürlich nicht unterschlagen. Aber erstmal zu Esther Henseleit. Für die war der Schlusstag dort in Kenia eigentlich gar nicht so gut losgegangen. Mit dem Bogey ging's los. Birdie hätte sie gern gehabt. Da kam nachher dann ein Paar. Aber zunächst mal gab's das Bogey und das erklärte sie dann auch im Siegerinterview.
First, I just put my drive a little bit left and kind of was blocked to the green. Hit a good one into the green, but couldn't make the par putt. And Venya just played pretty good, hold some good long putts and kept it together. And in the end, yeah, it was a bit of a struggle, but yeah, in the end, I made it and I'm pretty proud of my last few holes.
Kann sie auch sein, obwohl es an der 17 dann doch etwas wackelig wurde mit noch einem Bogey, nämlich die Probleme an der 17. Da müssten wir dann bei Esther auch nochmal nachfragen. Lag es denn an den Nerven?
I guess. I mean, I was hitting it pretty good today. And it was a good club for that distance. I just didn't really get it. And I mean, it's kind of my typical miss, the short right one. So I know that one. I'm working on it. I was shaking over the one on 17. And I was shaking down 18, and especially that putt. And yeah, I've been struggling with the putter a lot over the last 1.5 years. So it's pretty cool that I hold that one.
Und das hat sie an der 18 eben gemacht und den Turniersieg eingetütet. Also sie ist schon sehr selbstkritisch, aber erstmal muss man sie für diese 4 Runden dann loben, auch wenn es ein bisschen auf und ab war. Aber der Kurs ist auch schwierig.
Ja, das sieht man ja am Endergebnis also da ging es ja bei allen Spielerinnen ja auch hin und her. Ich meine, du musst ja mal gucken, Esther Henseleit hat angefangen mit 2 Runden 74, 73 über Paar an den ersten beiden Tagen und hat dann das Wochenende sehr gut gespielt mit einer 69 und einer 70. Bei Marta Sanz Barrio war das aber nicht wahnsinnig viel anders. Also sie hat auch an den ersten beiden Tagen ein Paar 72 und dann eine 76 sogar gespielt in der zweiten Runde. Also 2 Spielerinnen mit -2, Esther Henseleit, und mit -1 Sanz Barrio auf Plätzen 1 und 2. Die anderen alle satt über Paar. Da weißt du schon, dass das jetzt nicht eine Birdie-Wiese ist, wo dir alles hinterhergeworfen wird.
Der Wind natürlich auch immer ein Faktor da in Kenia, das muss man noch dazu sagen. Und der Platz eben dann auch so generell sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem natürlich ein toller Saisonstart, nachdem es ja auf der LPGA für Esther Henseleit im letzten Jahr dann auch gute Ergebnisse gab. Aber eben natürlich auch angesichts der vielen Klassenspielerinnen, die da eben dann auf der LPGA auch spielen, eben nicht diese Top-Ergebnisse.
Ja, und vor allen Dingen in diesem Jahr, Kalenderjahr, hat sie jetzt 2 Turniere auf der LPGA gespielt, Ende Januar, Anfang Februar, und bei beiden einfach sang- und klanglos den Cut verpasst, und das ist dann kein gutes Gefühl, um ins Jahr zu gehen. Und natürlich ist das Feld jetzt auf der Ladies European Tour Klassen unterschiedlich, sagen wir es mal so, aber das gibt ihr, glaube ich, trotzdem großen Auftrieb, auch dass es eine Titelverteidigung war. Und dass sie sich da durchsetzen konnte, und wenn sie das jetzt mitnehmen kann, dann in die nächsten Turniere, ist alles erreicht, was sie da wollte.
Als sie es das letzte Mal gewonnen hatte, da war es das Jahresendturnier, jetzt also das Jahresstartturnier. Von daher schließt sich irgendwo so ein Kreis. Aber sie wird vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrung vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr Ladies European Tour spielen. Bietet sich ja jetzt auch gerade an, weil ja auch die LPGA Tour ja auch erstmal bis März jetzt pausiert.
Ja, und ich meine, wenn du dann schon mal da bist, kannst du ja die Folgeturniere dann auch mitnehmen und einfach ein bisschen Spielspaß, Spannung da mitnehmen und ein bisschen reinkommen. Das geht ja beim Golfen, egal auf welchem Level oder egal auf welcher Tour, geht es ja immer darum, dass du eigentlich dein Flow erreichst. Also da ist es dann auch relativ unmaßgeblich, welche Konkurrenz da jetzt gerade unterwegs ist. Du musst ja dein eigenes Spiel an den Start bekommen und sie hat ja erzählt, dass sie eben mit dem Putting große Probleme hatte und wenn sie da jetzt einfach ein besseres Gefühl bekommt, natürlich sind es dann in den USA wieder andere Greens und es ist wieder eine neue Situation, aber das Spielgefühl kann man sich da durchaus so ein bisschen wieder aneignen und dann auch einfach mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein wieder rüberfliegen.
Also das hat sie auf jeden Fall da gesammelt und Selbstvertrauen dürfte auch Sophie Hausmann gesammelt haben. 291 Schläge insgesamt, ich sagte es vorhin schon, 5 mehr gebraucht als Esther Henseleit, aber ein 4. Platz, das unterschreibt sie sicher gerne.
Ja, natürlich. Und sie hat ja auch größere Namen der Ladies European Tour dahinter sich gelassen. Also direkt hinter ihr auf Platz 5. Dann Leanne Pace, sie ist ja wirklich die Altmeisterin, muss man fast schon sagen. Also das sind ja durchaus Namen dabei, die sie da auch geschlagen hat. Und ich glaube, sie hat sich da wirklich gut platziert. Die 75 am Schlusstag ist es natürlich kein so ein Riesenergebnis. Man sieht natürlich am Leaderboard, hätte, oder wie war das jetzt neuerdings, wäre Fahrradkette, wenn dann natürlich mal irgendwie 1-2 Schläge noch weniger im Plusbereich gewesen wären, dann hätte sich da noch an Linnea Ström vorbeischieben können, aber ein 4. Platz jetzt hier ist für Sophie Hausmann, glaube ich, ein ganz tolles Ergebnis und die beiden Damen haben da richtig einen richtig guten Job gemacht.
Die beiden, die besten Deutschen dann in diesem Turnier beim Magical Kenya Ladies Open und die anderen deutschen Platzierungen. Olivia Cohn, 21. geteilte. Aline Krauter, 32. Sophie Witt, 42. Luisa Dietrich, 51. Helen Tami Kreuzer, 59. und Franziska Friedrich, 62. Das waren die im Cut waren. Die anderen, die haben es dann verpasst. Also insgesamt schon ein durch die Bank deutsches Ergebnis, was sich sehen lassen kann, wo sicherlich die ein oder andere dann auch für den weiteren Saisonverlauf drauf aufbauen kann. Wenn wir dann den ganz harten Schnitt machen und von Kenia nach Südafrika gehen, nach George, Südafrika, auf die Challenge Tour zum Dimension Data Pro M und zu Alexander Knappe. Dann haben wir noch einen deutschen Sieg zu feiern an diesem Wochenende. Alexander Knappe, 4 bogeyfreie Runden bei diesem Turnier gespielt und am Ende den Sieg gefeiert. 6 Jahre nach seinem letzten auf der Challenge Tour. Ein Schlag vor Dean Burmeister und 4 vor Daniel Hillier. Und wir hören Alexander Knappe im Interview mit der Challenge Tour dazu, wie er es denn geschafft hat, diese 4 bogeyfreien Runden zu spielen.
I think my mental coach really helped me over the last 3 months. We worked every day and breathing exercises, and that kept me cool. At some point it was a little bit of pressure as well, because I knew I was bogey free and I was playing a little bit safe the last holes, just because I wanted to be bogey free as well. And then I had long putts, but it's incredible, 4 rounds bogey free. I never thought that would be possible for me, so. Unbelievable.
Dann auf Safe spielen bei einem Schlag Vorsprung. Es ist eine riskante Taktik, aber wenn sie aufgeht, umso schöner.
Ja, da wären wir wieder bei wäre Fahrradkette. Ist wirklich riskant, vor allen Dingen der Spieler, der auf Platz 2 gelandet ist, ist Dean Burmeister und das ist nun wahrlich kein Unbekannter. Und damit meine ich nicht unbekannt in Südafrika, sondern er hat einfach schon das mehrfache European Tour Winner und ist jetzt also nicht irgendwie irgend so ein Jüngelchen, der nicht weiß, wie es geht und den man da sowieso in Schach halten kann. Und dass das geklappt hat, freut mich sehr für Alexander Knappe. Eine kleine Rüge gibt's von mir, ich bin ja hier die Ästhetikbeauftragte. Also bogeyfrei stimmt ja, aber wenn man sich die Scorekarte anguckt, das Eagle in der 2. Runde hätte jetzt ja auch nicht sein müssen. Ne? Also es ist jetzt, es waren so schön nur rote Punkte und jetzt ist da ein gelber Punkt.
Aber das war genau das, was am Ende den Ausschlag gegeben hat.
Natürlich, nein, ich meine, das ist ja fantastisch. Zweite Runde und am Schlussloch an der 18 in der zweiten Runde ein paar 5 einfach mal einen Eagle gespielt. Das ist ja auch ein Statement, also ganz, ganz großartig. Natürlich, und meine blöden Witze kennt man ja auch inzwischen, also die wird er sich sicher einrahmen lassen, die Scorekarte, weil das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Und ja, also das ist immer so einfach, wenn wir uns dann hinsetzen und sagen, ja, aber du kannst doch dann nicht auf Sicherheit spielen und so. Es hat jetzt zwar geklappt, aber so gewinnt man doch keine Turniere. Ja, nee, also keiner von uns kann sich da jetzt reindenken, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, da darf man dann auch nicht irgendwie mit dem Lehrbuch in Anführungszeichen kommen. Es hat geklappt für Alexander Knappe und das freut mich total. Und da zeigt sich auch wieder mal, dass er hat ja den Mentalcoach erwähnt, ja, dass es einfach so unfassbar viel zwischen den Ohren ist, was sich da abspielt. Und das wird ihm jetzt sicher Auftrieb geben. Ist doch eine Riesensache da gleich mit einem Sieg im neuen Jahr.
Definitiv. Und Golfturniere gewinnst du einfach auch nicht am Reißbrett. Vor allen Dingen nicht, wenn zwei Trottel mit dem Kopfhörer auf dem Kopf hier irgendwas da prognostizieren, was sie selber natürlich noch nie geschafft haben. Alexander Knappe hat es geschafft, aber der hat es auch deshalb geschafft, weil er diesen Kurs natürlich wie seine Westentasche kennt. Der verbringt seit einigen Jahren seine Winter genau da, im Fancourt Golf Estate in George in South Africa.
Ja, das hat ihm da sicher geholfen. Und aber ganz ehrlich, wie oft haben wir Standortvorteile bei Golfturnieren? Also bei jedem Golfturnier gibt's ein oder meistens deutlich mehrere Spieler, die schon x Runden auf einem Platz absolviert haben und den Platz gut kennen. Und das heißt halt noch lange nicht, dass das dann auch im Turnier klappt.
Wobei er dann natürlich diese Grüns sehr gut kennt, weil er sagte ja, lange Putts hat er gehabt, hat er gelocht. Und da hilft's natürlich, wenn er die Breaks schon so ein bisschen besser kennt.
Ja, ja, um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht das Argument da komplett zerreden, aber ich meine nur, das hilft, also wir hatten das schon öfter, dass Spieler da auf sehr vertrauten Plätzen unterwegs sind und meine Güte, also wenn dein Spiel nicht funktioniert, kannst du den Platz in- und auswendig kennen und bei Knappe war es jetzt offensichtlich die richtige Kombi zwischen Platzkenntnis und einfach auch Tagesform oder beziehungsweise 4 Tagesform. Und es freut mich total, dass er da jetzt so ein Erfolgserlebnis hat und das mitnehmen kann.
Das ist dann natürlich auch was, gerade weil es mit dem mentalen Training gut geklappt hat, was dann vielleicht auch jemanden wie ihn dann durch die Saison tragen kann. 2016, das war ja sein großes Jahr auf der Challenge Tour, da hatte er 2 gewonnen, ist dann aufgestiegen und dann ging es ja so ein bisschen bergauf, bergab. Der konnte sich da nicht so richtig konsolidieren, aber so ein Sieg zum Turnier, zum Auftakt der Saison, ein Turniersieg am Start, der kann da jetzt vielleicht so ein bisschen was gerade rücken, auch wenn das auch wieder sehr lehrbuchmäßig von uns dann klingt, aber da könnte tatsächlich was gehen. Er wird auf jeden Fall mit guten Gefühlen dann in die nächsten Turniere gehen und dann mal versuchen, Punkte zu sammeln, natürlich um den Wiederaufstieg auf die DP World Tour dann zu schaffen. Und die DP World Tour, da gucken wir natürlich auch gleich drauf. Vorher müssen wir aber nochmal die weiteren Platzierungen der Deutschen hier abarbeiten. Platz 27 geteilt für Max Schmidt. Und wenn wir dann noch ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir, er war der Einzige dann außer Knappe im Cut, wenn ich jetzt niemanden überrollt habe. Nee, keinen überrollt. Von daher,
nein,
außerhalb des Cuts dann noch Philipp Meo, der hat es dann nicht geschafft ins Wochenende. Also toller Erfolg für Alexander Knappe. Und auf der DP World Tour, da gab es von der deutschen Phalanx her eigentlich einen noch viel größeren Erfolg. Da gucken wir jetzt natürlich auch noch drauf. Wir sind auf der European Tour, nämlich im Ras Al Khaimah Classic-Turnier. Letzte Woche hieß es Challenge? Nee, irgendwie Open, glaube ich, hieß es. Jetzt heißt es Classic. Also gleicher Ort, nur der Turniername hat sich
geändert.
Genau, am Ende gewann Ryan Fox das Turnier vor Ross Fischer. Und jetzt kommen wir zum Deutschen. Hurley Long wird geteilt der 3. Beste Platzierung ever für ihn auf der European Tour / auf der DP World Tour.
Ja, guck dir mal das Sonntagsergebnis an. Also mit einer 64 hat er da natürlich alle überholt. Fast alle überholt, Fox und Fischer dann nicht mehr einholen können, aber das war natürlich eine riesen Sonntagsrunde und auch eine sehr beständige Leistung, 67, gut, 70, 71, das ist beides trotzdem immer noch unter Par und dann eben die 64 am Schlusstag, also da kann sich Hurley Long wirklich auf die Schulter klopfen und hat da einfach erneut ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Bogiefrei natürlich der Schlusstag. Ja, also ich finde wirklich, dass er sich da in letzter Zeit sehr, sehr gut präsentiert. Und ich meine, 25 Plätze gut zu machen am Sonntag, das ist halt auch so eine Leistung. Und es ist ja, das ist so ein bisschen gefühlt und auch sehr vom Berichterstatterposten aus gesehen. Aber ich finde, so Sonntags-Rises, wo du dich noch massiv verbesserst, finde ich für den Spieler vielleicht, also zumindest für uns irgendwie, aber für den Spieler vielleicht auch befriedigender, als wenn du zwischendurch eine tolle Runde hast und die aber gefühlt dann wieder kaputt machst, in Anführungszeichen, wenn dann nochmal eine schlechte, oder wenn du am Sonntag dann irgendwie keine Meter machst. Und so ist es aber, hat er das da abgerufen, wo es am wichtigsten ist, und hat sich da wirklich jetzt irgendwie super platziert und ist da jetzt auch einfach sehr, sehr gut dabei auf der European Tour im Feld.
25 Plätze auf 3, wenn man dann eben so um die 30 liegt und vor der Schlussrunde. Da wird man sich dann ja wahrscheinlich, also so würde ich es zumindest angehen, sagen, okay, ob ich jetzt 30., 40. oder 50. werde, ja, paar Euro, aber klar, ich riskiere. Und er hat riskiert.
Ja, natürlich. Und natürlich ist das ein anderes Mindset als eine, also ganz ehrlich übrigens auch als Ryan Fox, der satt in Führung liegt und diese Führung ins Clubhaus bringen muss.
Aber der hat natürlich die Erfahrung wieder.
Ja, aber der hat auch den Stress, dass er weiß, dass das auch nicht klappen kann. Also das Ryan Fox hat tatsächlich, also ich meine, das sieht alles super Bilderbuch aus, aber da möchte ich nicht in ihm drin gesteckt haben, als er da irgendwie auf die Schlussrunde gegangen ist. Weil der ganz genau weiß, hey, wenn ich das jetzt wegschmeiße, ist ganz, ganz, ganz schlecht für mich und einfach für das komplette Mindset, auch was dann noch kommt. Und ja, viel Erfahrung, klar, und er hat es dann wirklich sehr gut geschafft. Ich meine, er hat das dann 5 Schläge Vorsprung, das ist alles, sieht alles schick aus, aber ich glaube, da wäre ich lieber in der Haut von Hurley Long gesteckt und hätte gesagt, wie du es schon beschrieben hast, hey, egal, druff, jetzt gucken wir mal, was geht. Und bei Ryan Fox ist das ein ganz, ganz anderes Rangehen an die ganze Sache und viel, viel schwieriger.
Aber auch er macht einen Satz, und zwar im DP World Tour Rennen. Da ist er 49 Plätze nach oben geschnellt auf den 8. Platz. Und für Hurley Long, da geht es 73 Plätze hoch auf den 34. Und das ist natürlich dann schon mal was dann auch mit Blick auf die Tourkarte fürs nächste Jahr dann interessant wird, auch wenn die Saison natürlich noch lang wird. Aber das sind schon mal Punkte, die er hat, die kann ihm keiner mehr nehmen. Und Maximilian Kiefer, dem konnte man dann auf der Schlussrunde auch relativ wenig nur nehmen. Der hatte eigentlich ein relativ konstantes Turnier gespielt. 68, 68, 71, gut, der Ausrutscher vielleicht ein bisschen am Moving Day. Und dann die 67 zum Abschluss, 12 Plätze. Ging es dann eben noch hoch auf den geteilten 9.
Ja, ist auch ein gutes Ergebnis, aber man sieht halt schon jetzt den Unterschied bei Hurley Long, da jetzt im Race to Dubai, Moment, nee, Quatsch, das heißt ja gar nicht mehr so. Wo sind wir jetzt?
DP World Tour Ranking, Race Tour, ach, keine Ahnung, wir wissen was mal, die Saisonwertung.
Wo auch immer wir hinrennen, aber Hurley Long eben jetzt mit guten Ergebnissen, auch mehrfach guten Ergebnissen auf einem 34. Rang in der Tour, und Maximilian Kiefer, das ist jetzt eine Momentaufnahme, es sagt jetzt gar nichts, aber in Anführungszeichen nur auf einem 91. Also, da siehst du einfach schon, dass da Hurley Long richtig gute Arbeit geleistet hat. Das heißt überhaupt nichts für Maximilian Kiefer, der kann sich da noch wunderbar weiter nach oben verbessern, und die Tourkarte ist so ja auch sicher, aber also ich möchte nur hervorheben, weil mir das jetzt in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, dass Hurley Long da eine richtig gute Form zeigt, und freut mich sehr, dass er da jetzt öfter vorne und jetzt inzwischen so weit vorne zu finden ist.
Genau, Top 20 und jetzt Top 5 sogar, Woche in der darauffolgenden Woche. Marcel Siem ja auch gut unterwegs, nachdem der jetzt ja seine Rückkehr auf die European Tour oder DP World Tour, wie sie ja jetzt heißt, geschafft hat, hat er jetzt nochmal einen geteilten 9. nachgelegt. Es hätte sogar noch höher gehen können. Er hat 3 Plätze dann noch verloren am Sonntag. Also sein Sonntag im Vergleich zu den beiden anderen dann eher in die andere Richtung, auch wenn nur leicht.
Ja, also ging jetzt auch nicht so dolle los mit einem Bogey, hat dann aber das stabilisiert, was jetzt tatsächlich ein paar Plätze gekostet hat, ist ein Double Bogey an der 12, das ist ein paar 4, da hat er dann eine 6 gespielt, drumherum waren durchaus ein paar Birdies, also es war jetzt überhaupt kein schlechter Finalsonntag, aber der ist dann halt vom Gesamtergebnis her zu schlecht, um sich da ganz vorne irgendwie reinzubeißen. Aber also hallo, also alles immer noch Top 10. Und auch Marcel Siem ist jetzt mit einem Platz 83 in der Jahreswertung da auch sehr, sehr gut dabei. Und einfach weitermachen. Das ist ein richtig gutes deutsches Teamergebnis.
Yannick Paul, geteilter 33. Auch ein gutes Ergebnis. Sebastian Heiselit, geteilter 42. Das waren die, die dann neben den von uns schon genannten dreien dann auch den Cut geschafft haben.
Ja, Sebastian Heisele dann auch wieder mit einer super Schlussrunde. Der hat ja im letzten Turnier eine fantastische Erste, glaube ich, gespielt. Jetzt war die Schlussrunde ganz toll, bogeyfrei und mit Eagle an der 3 gleich. Aber da fehlt es noch so ein bisschen an der Konstanz. Also er hat am Moving Day eine 73 gespielt. Die ist einfach, das ist dann zu viel. Und also war es einfach konstant immer so ein bisschen ein paar Schläge zu viel pro Runde. Aber er zeigt mit dieser 65 natürlich auch, dass das theoretisch was geht. Also Potenzial ist da ja überall durchaus vorhanden.
Und wenn wir dann noch gucken, ein paar haben natürlich den Cut leider nicht geschafft. Nico von Dellingshausen nach 5 Wochen in den Emiraten, da war vielleicht auch ein bisschen müde insgesamt. Marcel Schneider, der hat es auch nicht geschafft. Matti Schmidt auch nicht. Die durften dann also schon nach dem Freitag wieder abreisen.
Genau, aber trotzdem, wie gesagt, insgesamt eine gute Performance von Team Germany. Und da kann man sich ja auch immer so ein bisschen dran hochziehen, wenn da irgendwie Teamkollegen und auch zum Teil Freunde dann gut spielen und du das so ein bisschen mitnimmst und nicht da alleine vor dich hin friemelst und es interessiert keinen.
Und es ist auch mal schön, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten Podcast schon gemacht zu diesem Wochenende. Wir haben eigentlich 20 Minuten nur über deutsche Golfer gesprochen. Das ist uns, glaube ich, in den Jahren, die wir das machen, so noch nie vergönnt gewesen.
Nee, das ist eine ganz tolle Ballung, das können wir aber gerne weiter so handhaben. Also bitte gebt uns auch die Gelegenheit dazu.
Ich denke, Sie werden es alle gehört haben. Also Glückwunsch an euch alle da draußen. Natürlich. Ganz großartig. Gerne mehr davon. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und vielleicht dann ja auch bald nochmal auf der PGA Tour. Das wäre natürlich auch ganz toll, wenn es da auch noch gute Ergebnisse gegeben hätte, beziehungsweise geben würde in Zukunft. Stefan Jäger, der hat da auf jeden Fall den Cut geschafft, ist geteilter 62. bei der Phoenix Waste Management Open geworden. Und über die sprechen wir natürlich jetzt auch noch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Waste Management, Phoenix Open, Scottsdale, Arizona, traditionell am Super Bowl Wochenende natürlich das Turnier, das mit dem Partyloch an Loch 16 für Schlagzeilen, für Aufsehen sorgt, wo natürlich auch wieder ein bisschen was los war, 1-2 oberkörperfrei, das ist nur ein kleiner Hinweis auf das, was da in diesem Jahr abgeliefert wurde, da sprechen wir gleich nochmal drüber, unsere Modebeauftragte Desiree Wolf hat da ein bisschen was zu erzählen, aber vorher, Desiree, nochmal Glückwunsch für deinen Tipp, Scotty Scheffler, gestern hattest du es dann nochmal gesagt, der wird das machen, hast du gesagt. Er hat's auch gemacht, allerdings er hat's auch spannend gemacht, ne? Denn das Ganze wurde ja erst im Stechen entschieden, dieses Turnier in einem Stechen am dritten Extraloch, Scotty Scheffler gegen Patrick Cantlay, und da hat sich Scheffler dann durchgesetzt.
Ja, und also ich habe das hauptsächlich deswegen prophezeit, weil erstens Scotty Scheffler irgendwie mal dran ist. Ich meine, der hat schon äußerst beeindruckende Dinge gerissen im Profigolfsport, aber halt einfach noch kein Turnier gewonnen. Und da macht man sich so langsam irgendwie auch lustig drüber, in Anführungszeichen. Also natürlich ist das überhaupt kein Grund, sich darüber lustig zu machen. Aber es ist so der Unvollendete einfach, wenn da jetzt nicht mal irgendwann ein Turniersieg kommt. Und insofern... Ja, und dazu kommt, dass seine Spielweise auf diesem Platz natürlich einfach auch Sinn macht. Ich meine, der hat da Möglichkeiten mit seinem Long-Hitting natürlich Dinge anzuspielen, die andere nicht so haben. Da sind schon so manche Distanzen dabei, so weit über 200 Yards, mal irgendwie mit dem Eisen dann kurz erledigt. Durch einen hohen Ballflug kannst du dann natürlich dann auch noch besser dann entsprechend mit diesem Platz umgehen. Also es war so ein bisschen wie gemalt für ihn, und er hat dann am Samstag natürlich auch irgendwie bewiesen, dass diese Idee jetzt so grundsätzlich nicht so ganz falsch ist, dass ihm dieser Platz liegt. Da hat er nämlich mal flockig eine 62 gespielt und hat wirklich diesen Platz auseinandergenommen, und insofern war er auch gut platziert vor der Schlussrunde. Aber bei dem Turnier kann man sich jetzt tatsächlich überhaupt nicht beklagen, dass das Feld irgendwie nicht ansprechend gewesen wäre. Okay. Wir haben mindestens, glaube ich, 5 Top-10-Spieler aus der Weltrangliste vor Ort gehabt. Alles natürlich sowieso auch Ryder Cup-Spieler, vorrangig amerikanische. John Rahm war noch mit dabei. Und wenn du dann guckst, irgendwie wer sich da so platziert hat, mit Patrick Cantlay und Xander Schauffele und Brooks Koepka im Nacken, einem Justin Thomas, der letztendlich von zu weit hinten kam, von viel zu weit hinten kam, Billy Horschel, der auch von zu weit hinten kam, aber die jeweils gute Schlussrunden gespielt haben, an Hideki Matsuyama ist im Feld, wie gesagt, John Rahm hat sich dann letztendlich auch nur auf Platz 10 setzen können, weil es insgesamt einfach nicht in der Masse nicht gut genug gespielt war. Und dann ist es schon nochmal so ein Ding, dass du dir dann sagst, ja, kriegt er das jetzt durch, der Scottie Scheffler, oder vielleicht dann doch wieder nicht. Er hat ja schon 2 zweite Plätze und er hat das eben nicht hinbekommen, die Führung dann da irgendwie ins Clubhaus zu bringen. Und insofern war es spannend und es sah dann auch prompt so in der Mitte des Turniers nicht so wahnsinnig vielversprechend aus, weil er was gemacht hat, was man an einem Finalsonntag nicht unbedingt machen sollte. Er hat nämlich gleich auf den Frontline gleich mal 3 Bogies gespielt, also auch 3 Birdies. Er war schon noch irgendwie in Contention, aber also beim Turn sah es jetzt nicht ganz so toll aus und hat dann auch an der 12 nochmal 1 hinnehmen müssen. Und ab da war es dann aber so, dass er sich offensichtlich gesagt hat, das ist doch alles doof hier, das spielen wir jetzt mal anders. Und dann hat er wirklich 13, 14, 15, 17 die Birdies gespielt. Und er hätte auch an der 18, an der regulären 18 die Chance gehabt, das Turnier einfach so outright zu gewinnen. Hat da aber den Putt, also der war nicht schlecht, aber er war halt nicht drin. Hat den Putt nicht geschafft. Und deswegen ging es letztendlich ins Playoff mit Patrick Cantlay. Und leider ohne Sahid Sigala, ein junger amerikanischer Spieler, der da mit einer Sponsors Exemption gespielt hat und der das ganze Wochenende über unfassbar viel Freude gemacht hat. So können wir das, glaube ich, sagen.
Ja, das hat er auf jeden Fall, aber sich selber letztlich nicht.
Ja, der war auch wirklich völlig fertig und das kann ich ihm auch nachfühlen, weil bei der Schlussrunde habe ich dann noch gedacht, also er lag in Führung, also ging er auch im Schlussflight dann raus, zusammen mit Brooks Koepka und eben Scottie Scheffler. Und man, das ist dann schon auch mal so nochmal eine Ansage für einen Spieler, der jetzt noch nicht so erfahren ist, der noch nicht so viele PGA-Turniere gespielt hat, mit Koepka und Scheffler da rauszugehen und mit Cantlay und Schauffele im Nacken, beziehungsweise im vorderen Flight, aber ergebnistechnisch im Nacken. Da hatte ich dann eigentlich so ein bisschen gedacht, naja, also es könnte auch sein, dass der da jetzt einfach am Sonntag so ein bisschen dem Wahnsinnsfeld um ihn rum Tribut zollen muss und das vielleicht einfach nicht so richtig durchziehen kann. Und das hat er aber getan. Der war in Contention, der hat sich auch nicht entmutigen lassen. Das lief jetzt wirklich nicht alles immer ganz toll in der Finalrunde. Und er hat es aber immer irgendwie geschafft, wieder zurückzukommen. Hat er auch mal 2 Bogies so um den Turn rum und hat aber dann Birdie 12 gespielt, wirklich sehr, sehr schönes Birdie, Birdie an der 15 gespielt und es sah alles danach aus, dass das mindestens für ein Playoff reichen müsste und dann kam leider die 17 und die nackte Berichterstattung ist, dass er da seinen Abschlag ins Wasser gehauen hat und deswegen das Turnier verloren hat. Da möchte ich aber ganz kurz mal für die, die es nicht gesehen haben, nochmal kurz erläutern, dass dem, also natürlich ist das das Endergebnis, aber die 17, die hat links Wasser, aber er hat einen wirklich wunderschönen Schlag aufs Grün gespielt und der war auch sehr, sehr lange auf dem Grün und rollte auch sehr, sehr lange auf dem Grün und hat dann einen ganz, ganz kleinen fiesen Bounce bekommen oder hat einen fiesen Bounce bekommen und ist dann immer weiter nach links und immer weiter nach links und dann so kluck, 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 kluck den Abhang runter ins Wasser. Und das war aber eben kein, ich verliere die Nerven und verziehe den 100 Meter nach links, was wir auch schon von durchaus großen Größen des Sports gesehen haben. Also der ist da nicht irgendwie eingebrochen oder sonst irgendwas. Der hat einfach wirklich einen tollen Schlag gemacht. Es hat auch irgendwie in dem Moment keiner damit gerechnet, dass das irgendwie so ausgeht. Und hätte ihn halt im Endeffekt, da weiß es immer besser, wenn er ein, zwei, drei Yards weiter rechts gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert und er wäre wunderbar an der Fahne gelegen. Und insofern, ja, also darf man auf gar keinen Fall jetzt sagen, der hat da die Nerven verloren oder sonst irgendwas. Die Nerven verloren hat er dann, wenn, dann hinterher nach der Runde, weil er einen riesen Fanclub dabei hatte, die Familie und Freunde und sowas und alle da natürlich irgendwie umarmt hat und sich für den Support bedankt hat und die Eltern waren dabei und Er selber war auch fix und fertig und ist auch in der Pressekonferenz dann, also konnte kaum sprechen, weil er immer noch so mit den Tränen kämpfen musste. Und das kann ich auch sowas von nachvollziehen, weil der war so nah dran und ich hätte ihm das so gegönnt, dieses Playoff zu spielen. Ist ja dann immer noch die Frage, was dann passiert wäre. Ich meine, mit Kentley und Scheffler im Playoff ist es auch keine Freude in Anführungszeichen. Also da heißt ja nicht, dass er das dann gewonnen hätte. Aber diese Chance, die hätte er sich eigentlich erarbeitet gehabt. Aber meine Güte, so ist es nun mal. Und du kriegst halt irgendeinen Bounce und dann rollt der Ball halt irgendwo hin. Und insofern kann man nur festhalten, ganz, ganz tolle Performance. Das ist ein super Typ. Und der hat auch eben, der hatte wirklich der hat wirklich gut durchgehalten auf dieser Schlussrunde und hatte immer wieder so kleine Rückschläge und hat es dann wieder geschafft, hat dann wieder hier einen tollen Putt gemacht, da einen tollen Schlag gemacht. Also ich, wie man sieht, bin ich da relativ begeistert und ich finde, das ist ein super Typ und von dem wollen wir mehr sehen.
Super war auch, dass es bei diesem Turnier das erste Mal seit 1997 wieder mehr als ein Hole-in-One in der gleichen Woche gab. 1997, da hatten es Tiger Woods und Steve Stricker geschafft und jetzt waren es Carlos Ortiz und Sam Ryder. Sam Ryder am Samstag und Carlos Ortiz dann am Sonntag. Der hatte an der 16 auch dann noch ausgerechnet am Partyhole dann richtig, richtig für Spaß gesorgt.
Ja, die 16 ist ja natürlich das Signature Hole bei diesem Turnier und also Waste Management ist da auch ganz, ganz wichtig als Sponsor, weil die schmeißen da ja alles natürlich irgendwie durch die Gegend in diesem Stadium Green, wo du ja dann auf den Rängen deutlich angetrunkene Zuschauer hast, aber auf der anderen Seite, meine Güte, man kennt das Turnier und das feiern die Spieler auch, die das mögen, die das nicht mögen, bleiben dann sowieso lieber fern und das ist dann auch sinnvoll und es gab natürlich verschiedenste Performances an Loch 16, dass du dann irgendwas mitnimmst und so. Haben wir ja schon vieles berichtet, aber die lustigste Sache, also jetzt kommen diese Asse ein bisschen zu kurz, die waren toll, ja, Credits to Sam Ryder und Carlos Ortiz.
Ja, aber was soll das? Ich meine, Asse, wir sprechen über, nein, na gut, freie Oberkörper.
Ja, genau. Ja, gut. Ja, genau. Das ist auch eine Kultur, ne? FKK.
Muss man mögen,
nein,
ja.
Nein, um Gottes Willen, es ging nur um Oberkörper und es war abzusehen, dass es so kommen würde, es war mit Ansage, weil als dann die Flight-Paarungen rauskamen für den Sonntag, hat Joel Damon schon getwittert und da dreute schon das Unheil am Horizont, dass er eben, also einfach diese SMS oder WhatsApp oder was auch immer das war, hat er eben abfotografiert oder Screenshot gemacht und dass er eben mit Harry Hicks unterwegs ist und früher war es ja so, dass auf der amerikanischen Tour durchaus manchmal so ein bisschen die Charaktere gefehlt haben und dass man gesagt hat, auf der European Tour sind die Spieler origineller und witziger. Da kommt ordentlich was nach jetzt auf der amerikanischen Seite und Joel Damon ist einer davon und Harry Hicks ist natürlich also ganz, ganz prominent an vorderster Linie, wenn es um Quatsch machen geht. Und dann hat Joel Damon eben getwittert, Dreams do come true, also bezüglich dieser Flight-Paarung. Und hat er gesagt, wenn wir genügend Retweets bekommen, dann wird Harry Hicks sein T-Shirt ausziehen auf der 16 morgen. Also auch schon grundlos, ne? Gar nichts dafür irgendwie großartig spielen müssen. Und die Retweets waren, glaube ich, dann ganz okay insgesamt. Und als sie dann auf der 16 waren, hat dann Harry Hicks hat dann ein Flash gemacht. Also hat halt das T-Shirt hochgezogen bis über den Kopf, sodass man seinen wohlgestalteten Oberkörper dann sehen konnte. Böser Nebensatz, das hätte ich jetzt durchaus auch noch von anderen Kollegen geschätzt, aber egal, war auf jeden Fall wahnsinnig lustig und alle haben natürlich gejohlt und Joel Damon hat sich dann gedacht, das kann man doch so nicht stehen lassen und hat dann das T-Shirt ganz ausgezogen und den Helikopter oben gemacht und das rumgewedelt und ich meine, kannst dir vorstellen, was da abging, also da war natürlich dann irgendwie, ich meine, das hätten die gar nicht gebraucht, die waren ja eh schon in Stimmung, aber das ist dann irgendwo auch lustig und ich finde, wenn du schon ein Turnier hast, was eben wie das Waste Management da so angelegt ist in Phoenix, dann musst du da auch so ein bisschen den Zuschauern Futter geben und das haben die beiden meisterlich getan. Immerhin konkurrierst du mit einem Super Bowl. Das hat man dann übrigens noch kein kleiner Nachtrag in der Nachberichterstattung total gemerkt, finde ich. Also normalerweise, wenn so ein großes Turnier auf der PGA Tour zu Ende geht, dann hast du ja entsprechende Kommentare, keine Ahnung, auf Twitter und Presse und so wird das ja alles dann irgendwie natürlich besprochen und die Berichte geschrieben und gerade also auf Twitter, da war natürlich, ich meine, das hat sich dann dadurch, dass sie auch ins Playoff gegangen sind, das ist natürlich mit dem Super Bowl überschnitten und da hast du einfach gemerkt, er hat überhaupt keine Lust mehr drüber zu berichten. Also ging alles um Super Bowl und die Golf, also waren so die absolut notwendigen Berichte, kamen so, aber es war jetzt nicht so, dass ich da, also es war ganz klar, wo sich da die meisten dann aufgehalten haben, zumindest in der zweiten Hälfte.
Definitiv. Wobei, jetzt nochmal zu dem Oberkörperfrei und dem Propeller. In Phoenix kann das jeder. Wenn das mal einer in Augusta macht, dann hat er die Schlagzeilen. Aber dann ist er wahrscheinlich auch einmal und nie wieder dann bei dem Turnier mit dabei gewesen. Aber wenn es ein Sieger war, dann können sie eigentlich nicht drumherum, als den wieder einzuladen.
Ja, oder Szenario, mögliches Szenario, du ziehst ein T-Shirt aus und die Patrons sind so schockiert, dass dann einer kommt und sein grünes Jackett auszieht und dich damit umhüllt, um deine Blöße zu bedecken.
Oder du bist...
Dann hast du mal ein grünes Jackett getragen.
Es ist ein Spieler, der letztlich unter seinem T-Shirt so kalkweiß ist, dass er noch so wie dieses CSI-Mäntel da durchgeht, diese Ganzkörperanzüge. Dass es gar nicht auffällt.
Oh mein Gott. Können wir bitte wieder zu angezogenen Golfspielen übergehen?
Nö, wir machen einfach Schluss für heute.
Oder so.
Nächste Woche
mehr. Kannst du den Helikopter zu Hause machen.
Ganz genau.
Und ich denke mir meinen Teil.
Mehr nächste Woche dann wieder über angezogene Golfer. Natürlich hier bei Nur Golf auf
meinsportpodcast.de.
Selbstverständlich. Da sind keine Spaßturniere. Da geht's dann wieder der richtige Ernst los. Danke, Desiree.
Jawohl, sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.